Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
Gesprächsangebot. Die Ärzteschaft will bei der digitalen Patientenakte mitreden. Digitalschrott. Veraltete Telematikkonzepte machen Medizinern das Leben schwer. Gerichtsverwertbar. Wie künstliche Intelligenz in der deutschen Justiz eingesetzt werden soll. Und das digitale Logbuch. Doktorarbeit.
Welche Daten haben Priorität, welche sollen reinkommen und wie können wir die Daten auch einfüllen, die schon aus der Vergangenheit kommen. Wer macht das, wer kann das für jemanden machen und so weiter und so fort. Also an diesen Umsetzungsherausforderungen arbeiten wir aber mit den Praktikern zusammen.
Das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Abgeordneten des Digitalausschusses des Deutschen Bundestages, als die ihn zur elektronischen Patientenakte befragten. Das war im Frühjahr dieses Jahres und dabei wurde nicht nur über das Kernstück Patientenakte allein, sondern immer wieder auch über die Gesundheitstelematik insgesamt diskutiert. Peter Welchering, wie ist denn die Stimmung in diesem so wichtigen Sektor? Machen die Praktikerinnen und Praktiker im Gesundheitswesen volle Kanne mit in Sachen Telematik, Infrastruktur und elektronischer Patientenakte?
Sie müssen mitmachen, aber sehr viele machen das nur mit großem Missvergnügen. Und die Ärztinnen und Ärzte machen das mit viel Kritik. Und die Kritik an der Gesundheitstelematik, vor allen Dingen übrigens von den Niedergelassenen immer wieder geäußert, die lautet, dass sie mit einer völlig veralteten Technik, die nicht ordentlich funktioniert, in Sachen Digitalisierung des Gesundheitswesens arbeiten sollen. Und das eben schon seit sehr langer Zeit. Gleichzeitig hört in der Politik und hört im Ministerium offensichtlich niemand auf die berechtigten Einwände oder auch auf die Verbesserungsvorschläge, die von den Ärzten kommen. Also viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die wünschen sich eben die elektronische Patientenakte, dringlich sogar. Aber sie wollen eine Patientenakte haben, mit der sie arbeiten können. Und sie wollen eine Patientenakte haben, die internationalen Standards genügt. Und sie wollen eine Patientenakte haben, die eben Datensicherheit und Datenschutz ausreichend umsetzt. Und da lautet die Kritik dann ganz klar, mit den Erfahrungen der vergangenen 5 oder auch 10 oder sogar 15 Jahren in Sachen Telematikinfrastruktur, da können wir einfach nicht davon ausgehen, dass wir eine durchdachte, eine einsatzfähige elektronische Patientenakte kriegen. Aber viele Ärztinnen und Ärzte wollen die Akte und sie sind eben bereit, ihre Erfahrungen, sie sind bereit, ihre Verbesserungsvorschläge vor allen Dingen auch einzubringen. Und wenn es dem Gesundheitsminister jetzt ernst ist mit der Ankündigung im Ausschuss, dass die elektronische Patientenakte mit den Praktikern gemeinsam umgesetzt werden soll, dann müsste er jetzt mal einen Schritt auf die niedergelassenen Ärzte zugehen.
Entschieden wird über den Erfolg oder Misserfolg der elektronischen Patientenakte ja tatsächlich in den Praxen und in den Krankenhäusern. Da wird sie ja eingesetzt und auch benutzt und deshalb haben wir direkt vor Ort in der Praxis, also bei einer Ärztin nachgefragt, ob das denn was wird mit der elektronischen Patientenakte oder ob der Zug für die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland einfach schon abgefahren ist.
Verwaltungstätigkeiten nehmen wirklich einen großen Teil meiner Arbeitszeit ein. Die KBV hat ja erst vor kurzem veröffentlicht, dass jede Praxis aktuell im Jahr 60 Tage, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, nur mit Formularen, Berichten und Krankenkassenanfragen verbringt. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, man würde mal den Bürokratieabbau ein bisschen vorantreiben, was ja relativ einfach möglich wäre und auch ganz kurzfristig möglich wäre, kann man sich ja damit vorstellen, wie viel Arbeitszeit man sowohl in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegebereichen damit schaffen könnte, indem man einfach weniger am Schreibtisch Zeit verbringt.
Das berichtet Mareike Grebe, niedergelassene Ärztin für Allgemeinmedizin im Landkreis Leer in Ostfriesland. Als Delegierte der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und in anderen Gremien der Ärzteschaft engagiert sie sich stark in Sachen Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das allerdings verlangt von ihr große Frustrationstoleranz. Doch Mareike Grebe will optimistisch bleiben.
An Tagen, an denen die Telematik, die ich bislang implementiert habe, gut funktioniert und ohne Fehler, kann ich mir tatsächlich mal vorstellen, dass das auch eine Arbeitserleichterung auf Sicht bringt. Das Problem ist nur, dass einfach die Anwendungen, die wir haben, nicht vernünftig funktionieren. Und ich habe das Gefühl, es liegt einfach daran, zumindest zum Teil, dass es sich um eine veraltete Technik handelt und ganz viel mit Schnittstellen, Problematiken in allen Bereichen zu tun hat.
Solche Klagen von Praktikerinnen und Praktikern sind nicht neu. Immer wieder stoßen Sicherheitsfachleute auf kleinere, aber auch schwerwiegende funktionale Fehler in der Telematikinfrastruktur. Und immer wieder beklagen Ärztinnen und Ärzte, dass die Telematik nicht funktioniert, in der Bedienung zu aufwendig ist oder an den Bedürfnissen von Ärzten und Patienten vorbei entwickelt wurde.
Es dauert einfach auch unheimlich viel Zeit. Also ich habe Kollegen, die die elektronische Patientenakte schon versucht haben zu benutzen, muss man ganz ehrlich sagen, und die einfach sagen, sie brauchen 50, 60 Sekunden, um einen Bericht in dieser elektronischen Patientenakte hochzuladen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich im Alltag manchmal 5 Minuten Zeit für einen Patienten habe, wenn ich dann noch anfange, 2 Berichte hochzuladen, dann ist die Zeit für den Patienten wieder noch kürzer.
So wird die elektronische Patientenakte natürlich nicht zur Arbeitserleichterung. Und so sorgt sie auch nicht dafür, dass Ärztinnen wie Mareike Grebe mehr Zeit für ihre Patienten haben. Genau aber das wollen sie. Und dafür fordern sie eine Lösung von der Gematik, der Gesellschaft, die für die Telematik-Infrastruktur verantwortlich ist und mehrheitlich dem Bundesgesundheitsministerium gehört.
Eine funktionierende elektronische Patientenakte wäre toll. Wenn ich mir alleine vorstelle, ich hätte da die Krankenhausberichte drin, was würde das an Doppeluntersuchungen vermeiden, wenn die Laborwerte drin wären und ich wüsste, ach, der Facharztkollege hat die schon abgenommen, ich könnte die in mein System übernehmen oder wieder rausnehmen. Was ich bislang von der elektronischen Patientenakte mitbekommen habe, ist es aber eher so, dass wild irgendwelche Befunde und Berichte in diese Patientenakte hochgeladen werden können, ohne dass es vernünftig sortiert ist. Und ich frage mich, wer irgendwann einen Überblick über das ganze Chaos noch behalten soll.
Auch die Themen Datensicherheit und Datenschutz bereiten Ärztinnen wie Mareike Grebe Sorge. Denn sie sind in ihren Praxen dafür verantwortlich, dass Patientendaten sicher sind. Sie haben aber keinen Einfluss darauf, was konkret in und mit der Gesundheitstelematik passiert. Viele Ärztinnen und Ärzte fühlen sich und ihre Probleme vor Ort von der Politik und der Gematik nicht gesehen. Fazit:
Ich halte die Digitalisierung für richtig und ich halte sie auch für wichtig. Und ich glaube, dass sie mir einen großen Benefit in meinem ärztlichen Alltag bringen kann. Aber ich glaube, dass sie so, wie sie im Moment ist, nicht vernünftig funktioniert.
Ja, das scheint ja ein schwieriger Weg zu werden, bis die elektronische Patientenakte in den Praxen und den Krankenhäusern so ankommt, wie sie ankommen müsste, um für eine Verbesserung der Situation wirklich sorgen zu können. Wie sehen denn die Chancen aus, dass das dennoch klappen wird, Peter?
Das hängt eben sehr stark von der Politik ab. Also der Gesundheitsminister, der muss einfach realisieren, dass er wirklich mit den Praktikern auch auf die zugehen muss und mit denen zusammenarbeiten muss. Und das hat er auch angekündigt im Digitalausschuss des Deutschen Bundestages. Aber da muss auch was passieren jetzt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger und ein wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt, der heißt einfach, wir brauchen einen Neuansatz in der Digitalisierung. So wie das während der vergangenen 15 Jahre gehandhabt wurde, ist es schiefgegangen. Aber keiner wollte eingestehen, dass es schiefgegangen ist. Und Gematik und Ministerium haben sich eben auf bürokratische Ausflüchte zurückgezogen. Und deshalb ist die Situation jetzt auch so ernst. Das Gesundheitswesen ist wirklich knapp vor der Wand, aber die Digitalisierung kann da noch viel ändern. Die kann wesentlich was verbessern. Aber dann müsste sie eben auch überlegt und unter Beteiligung der Praktiker, aber vor allen Dingen auch State of the Art angegangen werden.
Und was ist da in technischer Hinsicht alles zu tun?
Naja, solche Fehler wie beim Zugriffsmanagement, die dürfen sich eben nicht wiederholen. Das war ja bei der Patientenakte ein ganz wichtiges Problem, dass die Rechtevergabe für die Patientinnen und Patienten zunächst einfach nicht richtig funktionierte. Außerdem ist es dann teilweise runtergespielt, teilweise sogar geleugnet worden. Also da haben Gematik und Ministerium unglaublich viel Vertrauen verspielt. Und deshalb muss jetzt bei der elektronischen Patientenakte auch darauf geachtet werden, dass die Daten, dass die Gesundheitsdaten der Akte auch wirklich sicher gespeichert sind. Das bisherige Konzept, das hat die Bedenken vieler Sicherheitsexperten weitgehend noch nicht berücksichtigt. Da müssen die Digitalverwalter und die Gesundheitspolitiker doch noch ein bisschen nachsitzen.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat aber doch kürzlich im Digitalausschuss erst noch betont, dass er eine ganzheitliche Lösung will. Wie sieht die denn aus?
Ja, Lauterbach sprach davon, dass die bisherigen Datensilos zusammengefahren werden sollen, zum Beispiel zu Forschungszwecken. Und das ist im Prinzip auch sinnvoll, aber in der Umsetzung eben nicht so ganz zu Ende gedacht. Denn für die Daten eines bestimmten Patienten aus den unterschiedlichen Datensilos, also Krebsregister, Patientenakte, Daten nach dem digitale Versorgungsgesetz, da soll ein Forschungspseudonym vergeben werden. Pseudonyme sind aber mit gar nicht so hohem Aufwand rückrechenbar. Das heißt, die Identität eines Patienten, die kann ermittelt werden. Und wenn sensible Krankheitsdaten dann einer Identität zugeordnet werden können, ja, dann ist das ein gefundenes Fressen für die organisierte Kriminalität. Übrigens auch Nachrichtendienste bestimmter Staaten bedienen sich da gern. Wir haben ja in der Vergangenheit sogar schon Erpressungsversuche mit Krankheitsdaten erlebt. Also hier muss mit wirklich anonymen Daten gearbeitet werden. Und da müssen wir zu einer Integration kommen und nicht hier und da mal eine Schnittstelle entwickeln und leichtfertig mit Pseudonymen arbeiten.
Wie könnte denn solch eine Integrationslösung, die den Notwendigkeiten dann auch entspricht, wirklich aussehen?
Da gibt es schon zahlreiche Standardprodukte und die können auch schon eingesetzt werden. Das fängt an beim Software-Routing. Das geht über ein Datenbanksystem eben mit integrierter Patientenakte weiter und das hört dann bei der Gesundheits-App mit Anbindung etwa so an telemedizinische Betreuungssysteme noch lange nicht auf. Nur eben dürfen all diese Anwendungen nicht nur einfach so per Schnittstelle miteinander nach und nach verbunden werden, sondern das muss tatsächlich neu, komplett neu entwickelt werden. Und Integration ist da eben das Zauberwort. Aber genau diese Integration, diese Zusammenarbeit mit anderen Softwareanbietern, die hat die Gematik in der Vergangenheit stets gescheut. Die haben lieber selbst teuer und lange entwickelt und herausgekommen ist dann etwa eine Patientenakte, bei der zu Beginn eben in den ersten Monaten der Patient nicht mal Herr seiner Daten sein konnte. Also hier ist einfach ein neuer Forschungs- und Entwicklungsansatz vonnöten.
Die Gesundheitstelematik, die schwächelt weiter trotz politischer Intervention. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es ist ja nicht die Medizin allein, die den Verantwortlichen in Politik, Behörden und auch in der Wissenschaft große Sorgen macht in Sachen Digitalisierung. Auch in der deutschen Justiz läuft nicht immer alles nach Plan, wenn es um die Einführung neuer Techniken geht. Pleiten, Pech und Pannen, etwa beim besonderen elektronischen Anwaltspostfach, die sind auch immer wieder ein Thema für den jährlich in Saarbrücken stattfindenden EDV-Gerichtstag. Aber nicht nur. Die Perspektiven neuer Informationstechnologien für die Rechtsprechung ganz allgemein, das ist auch Programm. Und so verwundert es kaum, dass diese Woche auch das Megathema KI eine große Rolle spielte. Wie und wo im Gerichtssaal oder in den Kanzleien künstliche Intelligenz bereits ein Thema ist, darüber habe ich mit der Vorstandsvorsitzenden des EDV-Gerichtstages, Anke Morsch, gesprochen.
KI kann in der Justiz bei der Vorbereitung von gerichtlichen Entscheidungen unterstützen und damit auch die Effizienz steigern. Im nächsten Schritt bedeutet Effizienzsteigerung auch eine Verbesserung des Zugangs zum Recht, weil im Zweifel durch eine Effizienzsteigerung auch die Kosten gesenkt werden können.
Wie sieht das denn konkret aus? Gibt es zum Beispiel in deutschen Justizbehörden schon Stellen oder vielleicht auch Anwaltspraxen, in denen KI eingesetzt wird?
Es gibt einige Pilotprojekte auf Länderebene, KI-Anwendungen, die dort im Einsatz sind. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Im Einsatz sind zum Beispiel ein KI-Programm Codify, mit dem lassen sich zum Beispiel umfangreiche Verfahren leichter aufbereiten und strukturieren. Oder Frauke unterstützt bei der Bearbeitung von Fluggastklagen. Olga im Bereich der Dieselklagen, es sind weibliche Vornamen, die dafür verwandt werden. Smart ist ein anderes KI-Tool, was es ermöglicht, die Zuordnung eingehender Schriftsätze zu bestimmten Gerichtsakten vorzunehmen. Und in der Entwicklung ist gerade unter Federführung des Bundesjustizministeriums ein Chatbot für Rechtsantragstellen. Der ist allerdings noch nicht im Einsatz.
Nun reden wir ja im Moment jedenfalls, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, sehr stark über sogenannte große Sprachmodelle. Das sind generative KI-Systeme, die zum Beispiel Texte erstellen können, aber auch Texte verstehen, den Inhalt begreifen können. KI ist aber auch viel mehr. Es gibt zum Beispiel auch Prädiktionssysteme, die Vorhersagen machen können. Welche dieser Systeme kommen denn schwerpunktmäßig in der Justiz überhaupt zum Zuge?
Die Entwicklung ist in der Justiz noch ganz am Anfang. Der Rechtsmarkt ist ja seit ChatGPT im November letzten Jahres die Bühne erobert hat in einem nie dagewesenen Umbruch. ChatGPT und andere generative Sprachmodelle sind aber noch nicht ausgereift und für ihren Einsatz in der Justiz sind wir in der Entwicklung tatsächlich noch ganz am Anfang. Es wird im Moment daran überlegt, große Sprachmodelle speziell für die Justiz zu konzipieren.
Das heißt, was konkret?
Hinsichtlich der nationalen, will ich mal sagen, juristischen Daten besteht ganz generell noch ein gehöriger Trainingsrückstand bei großen Sprachmodellen. Das liegt daran, dass in Deutschland Gerichtsentscheidungen nur zu einem sehr geringen Teil veröffentlicht werden. Also nur etwa 2% aller Gerichtsentscheidungen werden veröffentlicht. Das heißt, die Daten sind entweder gar nicht öffentlich zugänglich oder sie befinden sich hinter einer Paywall, sprich sie sind bei den juristischen Verlagen vorhanden, oder sie sind gar nicht digital vorhanden, also nur analog vorhanden. Das ist eine Entwicklung, die sich aber ändern wird. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht eine generelle Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen vor. Und ansonsten ist auch die Frage der digitalen Verfügbarkeit, spätestens seit die Gerichte E-Akten eingeführt haben, natürlich auch im Fluss, sodass in dem Bereich die Entwicklung gerade erst am Anfang ist, aber sicher ein rasantes Tempo haben wird.
Nun gibt es in den USA schon Systeme für Gerichte oder zur Unterstützung von Richterinnen und Richtern, die zum Beispiel eine Prognose machen darüber, ob ein Delinquent rückfällig werden könnte oder nicht und unter welchen Bedingungen. Wurde über solche Systeme auch auf dem EDV-Gerichtstag diskutiert?
Über solche prädiktive Modelle wurde kurz gesprochen in einem Workshop, der die Überschrift trug »Court is a service and not a place?« Fragezeichen. Und in diesem Workshop haben wir intensiv darüber nachgedacht, wie kann denn eine Vision einer Ziviljustiz aussehen oder einer Justiz insgesamt aussehen, um für den Bürger in einer digitalen Welt attraktiv zu sein. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch Überlegungen angestellt, die in die Richtung gingen, ist es vielleicht für den Bürger interessant, online Klagen einzureichen, Anträge zu stellen und in diesem Zusammenhang auch eine Vorhersage seiner Erfolgsaussichten zu erfahren über prädiktive KI. Das ist allerdings ein Modell, was wirklich noch sehr, sehr visionär ist und was sozusagen nur im Rahmen der Tagung als ein sehr gewagtes Zukunftsmodell vielleicht in den Raum gestellt wurde und noch weit von einer Realisierung entfernt ist.
Nun wissen wir ja aus IT-Großprojekten bei staatlichen Stellen und auch bei der Justiz haben wir es schon erlebt, dass Großprojekte immer große technische Schwierigkeiten auch haben. Das besondere Anwaltspostfach zum Beispiel, also eine Art elektronischer rechtsverbindlicher Briefkasten für die Justiz, war solch ein Problemfall. Droht da nicht auch für die Einführung von KI in der Justiz ja großes Ungemach?
Wenn wir über den Einsatz von KI in der Justiz reden, muss man zunächst mal vielleicht überlegen, was wir eigentlich unter KI verstehen. Wenn es sich um regelbasierte künstliche Intelligenz handelt, und das sind die Projekte, die ich eingangs beschrieben habe, etwa Frauke oder Olga arbeiten regelbasiert, dann ist das grundsätzlich möglich, die einzusetzen. Bei generativer KI ist es natürlich auch möglich und auch sinnvoll, darüber nachzudenken, wo wir Einsatzfelder in der Justiz finden. Aber es ist mit deutlich komplexeren Fragestellungen verbunden. Das ist zunächst mal die Ausgangsbasis, auf der wir uns bewegen. Insofern ist die Frage des Prozessmanagements, also wie führe ich solche Programme ein und wie wird das in den einzelnen Landesjustizverwaltungen umgesetzt, erst die Folgefrage. Also wir befinden uns noch eine Stufe von dran. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, unter welchen Rahmenbedingungen sind denn überhaupt große Sprachmodelle zur Unterstützung und zur Vorbereitung gerichtlicher Entscheidungen einsetzbar. Und die Fragen müssen erst vorab geklärt werden, bevor wir dann sozusagen die Frage uns stellen, wo sind die konkreten Einsatzmöglichkeiten und wie wird es dann in einen Umsetzungsprozess kommen?
Dennoch macht es vielleicht auch Sinn, jetzt schon darüber nachzudenken, wo denn die Grenzen eines KI-Einsatzes in der Justiz sein könnten oder sein müssen. Denn schließlich geht es ja in der Justiz meist auch um das Schicksal von Menschen.
So ist das. Und bei dem Einsatz generativer KI in der Justiz ist ein großes Problem die mangelnde Transparenz und vor allem die fehlende Erklärbarkeit von generativer KI. Das ist ein Punkt, der zunächst einmal daran hindert, das als Entscheidungsgrundlage zu nehmen. Insofern muss daran gearbeitet werden und diese Forschung ist auch durchaus im Moment im Gange, die Erklärbarkeit und die Transparenz zu steigern.
Gibt es denn unter den Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und den Juristinnen und Juristen, die auf dem EDV-Gerichtstag diskutiert haben, Einigkeit über rote Linien beim Einsatz von KI?
Zunächst einmal ist ja auf EU-Ebene gerade die Diskussion über den sogenannten AI Act im Gange, der auch den Bereich des Rechtswesens umfasst. Und dort ist klar der Bereich der Justiz als ein Hochrisikobereich bezeichnet. Und der AI Act formuliert dort auch, so wie er jetzt im Entwurf vorliegt, rote Linien. Was speziell die nationale Debatte angeht, gibt es noch keine roten Linien, weil die Entwicklung noch ganz am Anfang ist und deshalb es zwar einen Konsens darüber gibt, dass wir zum Beispiel diskriminierendes Potenzial, wie es etwa das Projekt in der amerikanischen Strafjustiz Compass beinhaltet, dass die vermieden werden müssen, dass es im Übrigen natürlich der Einsatz von generativer KI datenschutzkonform passieren muss und auch am Ende, und das ist eben auch ein ganz wesentlicher Punkt, am Ende immer der Mensch sein muss, der darüber entscheidet. Also KI ganz generell kann nur im Vorbereitungsstadium helfen, effizienter zu arbeiten. Aber am Ende muss es der Mensch sein, der Richter, die Richterin, die die Entscheidung trifft.
Das war Anke Morsch, die Vorstandsvorsitzende des Deutschen EDV-Gerichtstages e.V. über den Einsatz von KI in der Justiz.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 19595.
Wie geht's uns denn?
Hä? Wie es dir geht, weiß ich nicht. Mir geht's so lala.
Was haben wir denn?
Sag mal, Knacki, klingt ja wie beim Arzt. Hast du eine Doktorarbeit gekauft? Dann kannst du ja jetzt endlich mal deine Illustriertensammlung aus meinem Keller holen und in deinem Wartezimmer entlagern.
Keine schlechte Idee. Nur als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme funktioniert das heute nicht mehr.
Knacki, das war doch nur ein Witz.
Nee, echt jetzt. Vor 20 Jahren haben wir Patienten noch in ollen Zeitungen blättern lassen, mit feuchten Daumen, Seite für Seite. Heute ist Digitalzeitalter, da leckt niemand mehr beim Umblättern am Daumen. Viren gibt's jetzt per WLAN. Das lohnt sich nicht für Weißkittel.
Sag bloß, du hast wirklich. Lass dich nicht erwischen.
Nee, keine Angst, Dicker. Bin doch nicht bekloppt mit einer falschen Doktorarbeit, die jederzeit auffliegen kann, um dann trotzdem 2 Monate im Jahr am Schreibtisch zu hocken. Das kann ich auch so haben in meinem Job. Vielleicht sogar 5 oder 8 Monate.
Als Arzt?
Nee, ich hab's doch jetzt viel besser. Als Man in the Middle, als kleines Helferlein. Da darf ich das Chaos verwalten. Das Chaos ist schon da und bleibt auch noch eine Weile. Ich verteile das nur. Im Wartezimmer gibt's leckere Cookies und Tracker. An der Rezeption winkt die elektronische Patientenakte. Pseudo.
Was meinst du mit Pseudo?
Pseudonymisiert.
Mit Cookies und Trackern? Sicher? Warum nicht anonymisiert?
Keine Ahnung. Frag den Boss, der wollte das nicht. Erzählen wird das dir nie. Der geht nämlich.
Und dann?
Macht's ein anderer. Vielleicht wird's dann anonymisiert.
Dann ist alles okay?
Dicker, daran werde ich noch meinen Doktor machen.
Also doch.
Nee. Weißt du, was es heißt? Noch aus der Schreibmaschinenzeit stammende zigmal korrigierte analoge Verwaltungsvorgänge zu digitalisieren?
Lass es doch einfach eine künstliche Intelligenz machen. Die findet die besten Komponenten und baut daraus fehlerfreie, in ganz Europa kompatible Programme.
Du träumst, Dicker. Wovon sollen denn Leute wie ich leben?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
TikTok muss 345 Millionen Euro Strafe zahlen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die irische Datenschutzbehörde hat den Videodienst TikTok mit 1 Millionenstrafe belegt. Auslöser war eine Untersuchung zum Umgang mit Nutzungsdaten von Minderjährigen von Ende Juli bis Ende Dezember 2020. Speziell sei es dabei um mehrere Einstellungen der Plattform sowie die Altersüberprüfung bei der Anmeldung gegangen.
Frankreich droht Apple mit einer Rückrufaktion.
Die französische Strahlenaufsicht ANFR hat bei Tests des iPhones 12 bei einem bestimmten Anwendungsszenario, das allerdings nicht Teil der europäischen Prüfnorm ist, überhöhte Werte gemessen. Sie ordnete daher einen Verkaufsstopp für das bereits 2020 vorgestellte Smartphone von Apple an. Mit einer nachgebesserten Software will Apple nun den drohenden Rückruf für das iPhone 12 in Frankreich abwenden.
Der bundesweite Warntag verlief offenbar erfolgreich.
Am Donnerstag fand zum dritten Mal der jährliche bundesweite Warntag statt. Bei dem gemeinsamen Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen wurde gegen 11 Uhr eine Probewarnung verschickt. Gegen 11.45 Uhr erfolgte eine Endwarnung. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe haben die Warnsysteme den Stresstest bestanden und zuverlässig funktioniert. Auch der dieses Jahr eingeführte Mobilfunkdienst Cell Broadcast, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt werden können, hat viele Menschen erreicht.
Starlink verfehlt seine Ziele.
Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX wollte bei seinem Internet-Satellitendienst Starlink bis 2022 mindestens 20 Millionen Internetnutzer gewinnen. Letztendlich wurden es nur 1 Million. Ebenso gab es das Ziel, rund 12 Milliarden US-Dollar Umsatz und 7 Milliarden US-Dollar Betriebsgewinn zu erwirtschaften. Auch dieses Ziel wurde nicht erreicht, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf einen Geschäftsbericht. Demnach beliefen sich die Starlink-Einnahmen für 2022 auf 1,4 Milliarden US-Dollar.
Die Bundesnetzagentur will auf die nächste Mobilfunkauktion verzichten.
Bei der Versteigerung von Handynetzfrequenzen nimmt der Bund Milliarden Euro ein. Mit dem Auslaufen der Rechte im Jahr 2025 soll sich das ändern. Die Bundesnetzagentur will auf eine Mobilfunkauktion verzichten. Stattdessen sollen die Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica bestimmte Frequenzen 5 Jahre lang weiter nutzen dürfen, wie die Regulierungsbehörde diese Woche mitteilte. Dafür würden die Firmen relativ geringe Gebühren zahlen. Die letzte Frequenzauktion 2019 brachte dem Staat rund 6,6 Milliarden Euro ein. Grund für die Entscheidung ist, dass das zur Verfügung stehende Spektrum vermutlich nicht für 4 gute Netze ausgereicht hätte.
Google muss Kalifornien 93 Millionen US-Dollar zahlen.
Google hatte jahrelang Aufenthaltsorte auf Smartphones gespeichert, auch wenn User die Location History deaktiviert hatten. In der Auseinandersetzung über die unerlaubte Speicherung der Aufenthaltsorte hat Google nun auch eine außergerichtliche Einigung mit Kalifornien erzielt und sich zu einer Zahlung von 93 Millionen US-Dollar bereit erklärt. Wie der kalifornische Justizminister Rob Bonta mitteilte, hat sich der Suchmaschinenkonzern zudem zu einer Reihe von Änderungen verpflichtet. Die jetzt vorgestellte außergerichtliche Einigung folgt auf eine zwischen 40 US-Bundesstaaten und Google in derselben Angelegenheit.
Sternzeit, 16. September. 75.000 Kilometer in jeder Sternzeit. Auch wer gerade scheinbar regungslos dieser Sendung lauscht, bewegt sich rasend schnell durch das All. Bezogen auf das Universum sind wir nie in Ruhe. Alles rast durch den Kosmos. Die erste Bewegung ist die Drehung der Erde. Auf der geografischen Breite Mitteleuropas bewegt sich die Erdoberfläche mit etwa 1000 Kilometern pro Stunde. Dann reisen wir alle innerhalb eines Jahres mit der Erde um die Sonne. Und zwar mit ordentlichem Tempo. Die Erde bewegt sich mit knapp 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Innerhalb von 7 Minuten legt die rasende Erdkugel ihren Durchmesser zurück. Aber auch die Sonne, man ahnt es, steht nicht wirklich still. Unser Stern zieht alle 230 Millionen Jahre eine große Runde um das Zentrum der Milchstraße. Die Sonne und mit ihr die Erde im Schlepptau, auf der sie vermeintlich unbewegt sind, rast mit gut 230 Kilometern pro Sekunde um das Milchstraßenzentrum. Die Milchstraße, klar, bewegt sich nun wiederum in Richtung des großen Attraktors. Das ist eine riesige Ansammlung von Galaxien in hunderten Millionen Lichtjahren Entfernung. Bezogen auf die kosmische Hintergrundstrahlung, eine Art Rand des sichtbaren Universums, bewegen wir uns mit fast 400 Kilometern pro Sekunde. Mal ganz in Ruhe die Sternzeit zu hören, ist unmöglich. Während dieser 2 Minuten kommt eine ganz beachtliche Strecke zusammen. Auch wer unbewegt vor dem Radio sitzt, ist kosmisch gesehen schon rund 75.000 Kilometer weiter.
Danke für Ihr Interesse an der Informations- und Kommunikationstechnologie. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.